ARD Sounds.
Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
China bezeichnet sich selbst als Vielvölkerstaat mit 56 offiziell anerkannten Ethnien. Zugleich allerdings betont die chinesische Führung heutzutage viel stärker als früher eine gemeinsame nationale Identität. Im März dieses Jahres hat der Nationale Volkskongress ein neues Gesetz zur Förderung ethnischer Einheit und Fortschritt verabschiedet. Es tritt am 1. Juli in Kraft. Kritiker sehen in dem Gesetz jedoch einen weiteren Schritt hin zu einer stärkeren Angleichung, etwa wenn es um die offizielle Sprache geht. Mandarin soll in den Schulen, in der Verwaltung und im öffentlichen Leben die bevorzugte, wenn nicht die einzige Sprache sein. Antje Bonhage ist nach Yunnan gereist und wollte wissen, wie Chinas ethnische Vielfalt und die staatlich propagierte Einheit zusammengehen.
Das Kloster Sungzanlin bei Shangri-La im Nordwesten der Provinz Yunnan. Es ist eines der wichtigsten tibetisch-buddhistischen Klöster der Region. Kleiner Potala-Palast wird es genannt. Fast 700 Mönche leben hier. Früher lag das Kloster abgelegen. Heute ist von der Abgeschiedenheit nur noch wenig zu spüren. Vor den Gebäuden laufen Gruppen von Touristen umher. Manche tragen tibetische Gewänder, die sie vor Ort gemietet haben. Sie posieren damit für Fotos auf Treppen vor den Klostertoren und vor farbigen Mauern. Tibetische Kultur als Fotomotiv. Ein Mönch kommt aus dem Gebetsraum. Er möchte nicht ins Mikrofon sprechen. Die Besucher, sagt er, stören ihn nicht grundsätzlich. Das eigentliche Problem sei, dass mit ihnen auch die Verlockungen der Außenwelt ins Kloster kämen. Es werde immer schwerer, sich auf innere Unabhängigkeit zu konzentrieren. Shangri-La hieß ursprünglich anders. 2001 beschloss die Regierung, die Stadt nach dem fiktiven Sehnsuchtsort aus dem Roman Der verlorene Horizont umzubenennen. Der Schritt sollte den Tourismus fördern. Die Lokalregierung hat in Shangri-La massiv in den Tourismus investiert. Menschen aus ganz China reisen in das tibetisch geprägte Gebiet, wegen der Landschaft und wegen des Klosters. Aber auch die neu aufgebaute Altstadt lockt. Postkartenmotive eines tibetischen Lebensraums. Nach Angaben der Statistikbehörde der Stadt Shangri-La kamen allein im vergangenen Jahr rund 26 Millionen Besucher. Fast die Hälfte der rund 190.000 Einwohner ist mindestens indirekt im Tourismussektor beschäftigt. Für sie ist der Tourismus eine Existenzgrundlage. So wie für den Taxifahrer Qin. Wie viele hier ist auch er Tibeter. Er stammt aus einer Nomadenfamilie. Vor allem mit der neuen Hochgeschwindigkeitsbahnlinie nach Shangri-La habe sich sein Leben grundlegend verändert, sagt er. Aus dem Autoradio tönt Popmusik.
Bevor es den Hochgeschwindigkeitszug gab, kamen nur wenige Touristen. Und wenn, dann kamen sie mit dem Bus. Erst nachdem die Bahnstrecke eröffnet wurde, habe ich diesen Fahrdienst gestartet. Jetzt kommen extrem viele Touristen hierher.
Sein Einkommen, erzählt Qin, habe sich dadurch vervielfacht. Er konnte ein Auto kaufen und ein Hotel mit 15 Zimmern eröffnen. Sein Leben sei jetzt viel besser als zuvor.
Ohne die Bahnlinie wären hier weniger Touristen. Und ohne die Touristen hätte ich dieses Auto nicht, auch nicht das Hotel. Im Sommer kommen besonders viele Gäste. Zwischen Juli und September ist 2 Monate lang Hochsaison.
Ein paar Kilometer vom Kloster entfernt eine Schule. Grundschulkinder unterschiedlicher Ethnien. Am Ausgang stehen Eltern, die ihre Kinder abholen wollen. Manche unterhalten sich auf Tibetisch oder in anderen sogenannten Minderheitensprachen. Etwa 300 Sprachen und Dialekte gibt es in China. Doch viele junge Menschen lernen sie nicht mehr, weshalb sie langsam verschwinden. Die Kinder untereinander sprechen Hochchinesisch, das sogenannte Mandarin. Mittlerweile die Unterrichtssprache in fast allen Schulen. In einem Nachmittagshort für Hausaufgabenbetreuung wartet Lurong Zötschen auf die ersten Kinder. Lurong Zötschen ist 27, seine Muttersprache ist Tibetisch. In der Schule ist er jedoch mit Hochchinesisch aufgewachsen. Mandarin braucht man in ganz China. Es bietet die meisten beruflichen Aufstiegschancen. Tibetisch lesen und schreiben kann Durong Zötschen nicht. Manchmal, sagt er, mache er sich deshalb Vorwürfe.
Manchmal bin ich in meinem Heimatdorf und höre zum Beispiel alte Lieder, aber ich verstehe sie nicht. Und dann denke ich, was die eigene Kultur angeht, hat man vielleicht einiges vernachlässigt. Das ist ein Problem und das ist schade.
Wie Durong Zötschen erleben viele in der Region einen langsamen Verlust der kulturellen Identität. Etwas beschreiben die meisten jedoch ähnlich.
Es hat sich vieles zum Positiven verändert. In materieller Hinsicht ist heute alles komfortabler. Deshalb finde ich, es geht uns immer besser.
Durong Zötschen sagt, er sei der Regierung dafür dankbar. Tourismus und wirtschaftlicher Aufstieg. Die Schattenseite, schleichender kultureller Verlust. Laut Verfassung ist die Volksrepublik China ein Vielvölkerstaat. Doch verlieren Minderheiten und ihre Kulturen seit Jahren immer weiter an Eigenständigkeit. Ihr autonomer Raum wird immer enger. Das neue Gesetz von 2026 wertet explizit Hochchinesisch auf, in Schulen, in Verwaltung und öffentlichem Leben. Ein weiterer Schritt in Richtung Assimilation, während Peking zugleich den Schutz von Minderheiten betont. Auch außerhalb Shangri-Las ist die Mehrsprachigkeit hörbar. In der Bahn kommen Durchsagen neben Mandarin auch auf Tibetisch. Rund 600 Bahnkilometer südöstlich von Shangri-La liegt Kunming, die Hauptstadt der Provinz Yunnan. Yunnan gilt als ethnisch vielfältigste Region Chinas. Rund ein Drittel der Bevölkerung gehört einer ethnischen Minderheit an. Landesweit liegt ihr Anteil bei nur knapp 9%. Im Nationalitätenmuseum in Kunming wird ethnische Vielfalt ausgestellt. Fotos, Kostüme, Kunsthandwerk, begleitet von Propaganda auf Bannern und Schildern. Ein gemeinsames geistiges Zuhause der chinesischen Nation aufbauen, ist da zu lesen. Oder die chinesische Nation ist eine große Familie, gemeinsam bauen wir am chinesischen Traum. Die Einheit der Nationalitäten und das gemeinschaftliche Bewusstsein der chinesischen Nation, das sind in ganz China viel zitierte Parolen von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Ethnische Vielfalt ist hier nicht definiert als eigenständiger kultureller Raum, sondern als Teil einer einzigen chinesischen Nation.
Die chinesische Zivilisation besteht ja nicht nur aus uns Han-Chinesen, sondern sie ist eine Verschmelzung verschiedener Völker. Und diese Idee der großen Einheit Chinas erfordert auch, dass alle Völker zusammenstehen. Denn auch die Minderheiten sind Bestandteil der chinesischen Zivilisation.
So verstehe er den Leitgedanken der Regierung, sagt ein Besucher des Museums. Er selbst gehört der mehrheitlichen Han-Ethnie an. Mit seiner Familie ist er für einen Kurzurlaub aus Peking nach Yunnan gereist.
Yunnan ist ja eine Region mit vielen verschiedenen Volksgruppen. So können wir etwas über die Vielfalt unserer Nation lernen und unseren Kindern einen breiteren Horizont vermitteln.
So der Pekinger. Unweit des Nationalitätenmuseums liegt Kunmings Minderheitenpark, ein großer Freilicht- und Themenpark, der Kultur, Architektur und Bräuche der ethnischen Gruppen Yunnans an einem Ort versammelt zeigt. Im Minderheitenpark arbeitet Adu. Er ist 36 und stammt aus Nujiang. Er gehört der Ethnie der Lisu an. Sein Geld verdient Adu im Park mit Vorführungen eines Lisu-Brauchs beim sogenannten Messerbergfest. Dabei klettert er barfuß an einer hohen, mit Klingen besetzten Stange
empor. Wir Lisu glauben, dass alle Dinge in der Natur beseelt sind. In den Bergen gibt es Berggeister, im Wasser einen Wassergott und für das Leben einen Lebensgott. Das Messerbergfest findet einmal im Jahr statt. Ursprünglich ging es dabei darum, günstiges Wetter und eine reiche Ernte zu erbitten. Ich führe das hier an, damit mehr Menschen etwas von unserer Volksgruppe erfahren. Als ich klein war, mussten die Lehrer in unserer Gegend drei verschiedene Minderheitensprachen beherrschen. Die Lehrer unterrichteten uns zunächst in unserer eigenen Sprache. Das ist heute anders. In der Schule, im Fernsehen, zu Hause, draußen und untereinander ist die Hauptsprache der Kinder Mandarin.
Vieles gehe heute unwiederbringlich verloren. Kommerzialisierung und wirtschaftlicher Druck haben einen wesentlichen Anteil daran, sagt Adö.
Eigentlich ist das ethnische Bewusstsein in unserem Volk ziemlich stark. Doch um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, gehen viele junge Menschen aus ihrer Heimat weg. Es bleibt nicht aus, dass sie sich dabei von einem Teil ihrer Traditionen lösen.
Eine Lehrerin der I-Minderheit ist mit ihrer Schulklasse in den Minderheitenpark gekommen.
Hier sind 26 Volksgruppen aus der Provinz Yunnan vertreten. Die Kinder können hier etwas über die lokalen Minderheiten erfahren.
Der Schulklasse gehören sowohl Kinder der Han-Mehrheit als auch der I-Minderheit an.
Heutzutage sprechen auch die Kinder der I offiziell Mandarin. Das dient ja der großen Einheit der verschiedenen Völker. Unsere Volksgruppe hat zwar eine eigene Sprache und Schrift, aber die Kinder kennen die Schrift meist nicht, weil sie ihnen niemand beibringt.
Gesetz zur Förderung ethnischer Einheit und des Fortschritts. So lautet der vollständige Name des neuen chinesischen Gesetzes, das das Bewusstsein der einen chinesischen Nationengemeinschaft festigen will. Yunnans offizielles Programm für ethnische Einheit und den Fortschritt sieht in diesem Zusammenhang millionenschwere Fördersätze für Landkreise, Gemeinden und Dörfer vor. Auch Kulturprojekte sollen ausdrücklich der Stärkung des Bewusstseins einer gemeinsamen chinesischen Nation dienen. Die Reise durch Yunnan zeigt kein einfaches Bild. Viele Menschen berichten von besseren Lebensbedingungen, mehr Einkommen und mehr sozialem Aufstieg. Gleichzeitig beschreiben sie sprachliche Verluste, Veränderungen im kulturellen Alltag und eine auch dadurch wiederum wachsende Tendenz zur Angleichung. Die Kulturen der Minderheiten verschwinden nicht einfach. Sie werden gezeigt, ausgestellt und vermarktet, in Vorzeigeklöstern wie in Shangri-La, in Parks, in Museen. Genau darin aber liegt die Gefahr. Vielfalt wird zur Kulisse und zum Geschäftsmodell, von dem viele Menschen vor Ort immerhin profitieren. Übrig zu bleiben droht am Ende jedoch nur Folklore in einer staatlich verordneten Erzählung nationaler Einheit.